Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Mit diesem Wort für die neue Woche aus dem Galaterbrief grüße ich Sie und euch ganz herzlich am vierten Sonntag nach Trinitatis, zu Hause am Telefon und hier im Gemeindehaus. Fast von Woche zu Woche ändern sich die Corona-Bestimmungen. Zurzeit gilt, dass in Räumen an festen Plätzen keine Maskenpflicht mehr besteht. Also wenn Sie müssen nicht, aber wenn Sie möchten, dürfen Sie Ihre Maske abnehmen. So. Singen ist leider im Raum noch nicht erlaubt, aber ich freue mich drauf, wenn Sie möchten, das Schlusslied wieder mit Ihnen vor dem Gemeindehaus zu singen. Das Lied, das wir jetzt gespielt hören, steht im evangelischen Gesangbuch unter der Nummer 437. Die helle Sonne leucht jetzt herfür, fröhlich vom Schlaf aufstehen wir. Gott Lob, der uns heut diese Nacht behüt hat vor des Teufels Macht. Herr Christ, den Tag uns auch behüt, vor Sünd und Schand durch deine Güt, dass deine lieben Engelein unsere Hüter und Wächter sein. Dass unser Herz in Korsam leb, deinem Wort und Willen nicht widerstreb, dass wir dich stets vor Augen han, in allem, das wir heben an. Lass unser Werk geraten wohl, was ein jeder ausrichten soll, dass unsere Arbeit, Mühe und Fleiß gereicht zu deinem Lob, Ehr und Preis. Wir beten mit Worten aus dem 42. Psalm.
Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele nach dir, zu Gott.
Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott.
Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue?
Meine Tränen sind meine Speise, Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott?
Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst.
Wie ich einherzog in großer Schar, mit ihnen zu wallen zum Hause Gottes.
Mit Frohlocken und Danken in der Schar derer, die da feiern.
Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir.
Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er mir hilft mit seinem Angesicht.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Unser Gott, oft haben wir an der eigenen Last genug zu tragen. Es gibt Momente, da fühlen wir uns überfordert und verlieren den Blick dafür, wo wir einander zur Hilfe werden können. Du bist es, Herr, der alle Last der Menschen auf sein Herz genommen hat. Schenke uns ein Aufatmen in deiner Nähe und neuen Mut, uns dem anderen nicht zu verschließen. Amen.
Wir hören die Lesung aus dem Evangelium nach Lukas im 6. Kapitel. Vom Umgang mit dem Nächsten. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet auch ihr nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch zumessen. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis. Kann denn ein Blinder einem Blinden den Weg weisen? Werden sie nicht alle beide in die Grube fallen? Ein Jünger steht nicht über dem Meister. Wer aber alles gelernt hat, der ist wie sein Meister. Was siehst du den Splitter in deines Bruders Auge, aber den Balken im eigenen Auge nimmst du nicht wahr? Wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt still, Bruder, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen, und siehst selbst nicht den Balken in deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach kannst du sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Halleluja.
Lasst uns antworten mit dem Bekenntnis unseres Glaubens und dazu aufstehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im ersten Buch Mose im 50. Kapitel und gehört in den Abschluss der Josefsgeschichte. Die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war, und sprachen: Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Darum ließen sie ihm sagen: Dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach: So sollt ihr zu Josef sagen: Vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Aber Josef weinte, als man ihm solches sagte. Und seine Brüder gingen selbst hin und fielen vor ihm nieder und sprachen: Siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Stehe ich denn an Gottes statt? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. So fürchtet euch nur nicht. Ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Herr, schenk uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Liebe Gemeinde, es ist schon ein paar Jahre her, aber ich habe mir den Zeitungsausschnitt aufgehoben, Artikel mit einem großen Foto aus der Tate Britain, einem sehr, sehr schönen Museum in London. Dort war vor Jahren ein riesengroßer, gelb-braun-grauer Klumpen ausgestellt, für den ein junger Mann lange hat stricken müssen. Und genau das hat der Künstler Andy Holden getan. Ein Jahr lang strickte er an diesem 3 Meter hohen Brocken aus grauer und gelber Wolle. Was hat ihn dazu getrieben? Bei diesem riesen Wollbrocken handelt es sich um eine peinlich genaue, wenn auch überdimensionale Kopie eines kleinen Bruchstückes aus der großen Pyramide von Gizeh. Dieses Steinchen, man könnte es mühelos in die Tasche stecken, hat den Künstler jahrelang schwer belastet. Als hätte es ein Gewicht von Tonnen und Tonnen. Warum? Es war Diebesgut. 1982 hatte der damals 12-jährige Andy Holden seinen Vater bei einer Geschäftsreise nach Ägypten begleitet. Und sie besuchten natürlich bei dieser Gelegenheit die Pyramiden. Gedankenlos habe er, so erzählt er später, ein Stück von der Pyramide abgebrochen und eingesteckt. Als seine Eltern diesen geschichtsträchtigen Stein im Regal des Kindes entdeckten, waren sie recht wütend geworden. Dieser Stein wird über die Jahre zu einem Schuldobjekt, das Holden keine Ruhe mehr lässt. 2008, also viel, viel später, reist er noch einmal nach Ägypten und bringt das gestohlene Stückchen Stein ungefähr an diese Stelle zurück, wo er es damals abgebrochen hatte. Diese Aktion lässt Holden von einem freundlichen Touristen filmen. Das Videodokument stellt er später mit diesem riesigen Strickobjekt zusammen in der Tate Britain unter dem Titel Rückkehr des Pyramidenstückes aus. Manchmal geschehen Dinge in unserem Leben, die selbst nach langer, langer Zeit, vielen Jahren noch, uns belasten können, die unserem Gewissen keine Ruhe lassen, als ob eine innere Stimme uns immer wieder erinnert. Vergangenes kann auf der Seele liegen mit einem Gewicht, das sich so ein kleiner Stein anfühlt wie ein großer Brocken. Besonders in Beziehungen zwischen Menschen geschieht das immer wieder. Ja, mir scheint, das gehört fast unvermeidlich auch zum Leben. Wir verletzen einander im kleinen oder auch mal im größeren Maßstab. Die Josefsgeschichte, sie erzählt, was zwischen Eltern und Kindern und was zwischen Geschwistern vorfallen kann. Wenn es zu Mordplänen gegen einen Bruder reicht, dann kann man wohl schon von einem großen Stein sprechen. Aber worum es im Kern geht, ich glaube, das kennen wir alle, ob alt oder jung. Die Josefsgeschichte erzählt von Schuld, die über Jahre und Jahrzehnte Beziehungen von Menschen in einer Familie belastet hat. Und sie erzählt, wie es zur Versöhnung kommt und wie Menschen dahin finden, mit vergangener Schuld zu leben, dass sie nicht auf allen lasten muss wie ein riesengroßer Fels. Der heutige Predigttext schildert diesen versöhnlichen Schluss. Voraus geht eine lange Geschichte. Ich möchte sie in wenigen Worten zusammenfassen. Josef ist unter zahlreichen Geschwistern für alle erkennbar das bevorzugte Lieblingskind seines Vaters. Auch das kann geschehen, dass Eltern für eines ihrer Kinder etwas ganz Besonderes empfinden. Das allein muss noch kein Problem sein, solange nicht ein Kind zu Lasten der anderen auf Dauer bevorzugt wird. Doch eines Tages bekommt Josef von seinem Vater, so erzählt die Bibel, einen bunten, prächtigen Rock geschenkt, ein farbig gestaltetes, also sehr, sehr kostbares Gewand. Kleider machen Leute, alle verstehen, der Jüngste wird in aller Öffentlichkeit herausgehoben und privilegiert. Das müssen die Geschwister als grobe Ungerechtigkeit und als eine sehr lieblose Zurücksetzung durch den eigenen Vater empfinden. Und dann erzählt Josef seinen Brüdern auch noch, was er träumt. Ist er nur naiv oder will er ihnen gegenüber schon mal seine Ansprüche geltend machen? Er hatte geträumt, sie hätten das Heu bei der Ernte zu diesen Garben gebunden, wie man das früher auf dem Feld gemacht hat. Und dann hätte sich die Garbe Josefs als einzige groß aufgerichtet und die der Brüder sich vor dieser einen Garbe verneigt. Im zweiten Traum verneigen sich Sonne, Mond und 11 Sterne vor Josef und alle verstehen natürlich sofort, wovon hier die Rede ist, was er meint. Und das halten die Geschwister nicht mehr aus. Sie wollen ihn loswerden. Draußen auf dem Feld greifen sie ihn. Seht, der Träumer kommt daher. So kommt nun und lasst uns ihn töten, in eine Grube werfen und sagen, ein böses Tier habe ihn gefressen. So wird man sehen, was seine Träume sind. Und sie werfen ihn in eine Zisterne, einen ausgetrockneten Brunnen, um ihn dort sterben zu lassen. Da geschieht etwas sehr Interessantes. Einer der Brüder, Ruben, denkt nach. Wenn sie jetzt nach Hause kommen, das weiß er, wird der Vater ihn, den Ältesten, fragen. Und wo ist Josef? Der Älteste, das war so Brauch, muss dem Vater antworten. Unser Wort. Verantwortung kommt daher, dem Vater Antwort geben. Wir dürfen das auf Menschen und auf Gott übertragen. Es ist der Grund für den ersten Satz der Präambel unseres deutschen Grundgesetzes. Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen steht in unserem Grundgesetz, damit beginnt alles. Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat sich das deutsche Volk kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. Für das Grundgesetz, unser Grundgesetz ist nicht wichtig, an welchen Gott ein Mensch glaubt oder behaupte ich mal, ob er überhaupt glaubt. Aber dass der Mensch sich einer höheren Instanz verantwortlich weiß, das bleibt wichtig. Es gibt Fragen, die eine Gesellschaft nicht einfach mit Mehrheiten entscheiden kann und darf. Zum Beispiel, wenn es um das Lebensrecht von Menschen geht und die Würde von Menschen. Die steht nicht zur Diskussion und zur Abstimmung in einem Parlament. Darüber darf auch eine Mehrheit, auch eine Regierung niemals einfach verfügen. Hier ist sie einer höheren Instanz verpflichtet. Und das hält das Grundgesetz in seinem ersten Satz fest. Der älteste Bruder, er entscheidet, nachdem er sich seiner Verantwortung vor dem Vater besinnt, dass Josef am Leben bleibt. Sie verkaufen ihn an eine Karawane, erzählt dem Vater, er sei von einem wilden Tier zerrissen worden, schlimm genug, und glauben, so ihr Problem aus der Welt geschafft zu haben. Was für ein Irrtum. Denn jetzt steht eine Lüge zwischen ihnen und dem Vater und dazu noch dessen tiefe Trauer um den Jüngsten. Ihr ja so berechtigter Wunsch, ihre Sehnsucht, die Liebe des Vaters auch zu empfangen wie der andere, sie kann sich so auf gar keinen Fall erfüllen. Ihre Schuld werden sie nicht mehr verdrängen oder vergessen können. Sie wird sie immer wieder einholen. Josef, das kürze ich etwas ab, kommt an den Hof des ägyptischen Pharaos, zeichnet sich aus durch seine Fähigkeiten als Traumdeuter, aber auch als kluger Volkswirtschaftler und macht dort eine erstaunliche Karriere. Während einer großen Hungersnot beschließen Josefs Brüder, in Ägypten Getreide zu kaufen. Denn das Nachbarland verfügt aufgrund einer ausgezeichneten Vorratswirtschaft über genügend Nahrungsmittel. Zweimal reisen sie nach Ägypten und bringen von dort Getreide mit. Dort treffen sie unter ihren Verhandlungspartnern auch auf Josef. Der gibt sich aber zunächst nicht zu erkennen. Es geschehen verschiedene Dinge, die die Brüder an ihre Schuld erinnern. Ihr übermächtiges Gegenüber am ägyptischen Hof macht ihnen Angst. Als Josef sich ihnen endlich zu erkennen gibt, freundlich zeigt, ihnen Gutes tut und darin Versöhnung auch im Blick auf die alte Geschichte signalisiert, sind sie zunächst erleichtert. Ein Stein fällt ihnen vom Herzen. Als dann aber ihr Vater Jakob stirbt, ist die alte Furcht wieder da. Es könnte ja sein, dass Josef die alte Schuld nur mit Rücksicht auf den geliebten Vater nicht ahnden wollte. Jetzt, nach Vaters Tod, könnte er dem Wunsch nach Rache vielleicht nachgeben wollen. Und hier setzt der Predigttext ein. Die Brüder Josefs fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war, und sprachen, Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Darum ließen sie ihm sagen, dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach, so sagt zu Josef, vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Aber Josef weinte, als man ihm solches sagte, und seine Brüder gingen selbst hin und fielen vor ihm nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte. Sie erinnern sich an die Träume Josefs. Hier scheinen sie Wirklichkeit zu werden. Die Brüder verneigen sich vor ihm und bieten ihm an, über ihr eigenes Leben zu verfügen. Josefs Reaktion aber, sie zeigt, dass auch er reifer geworden ist. Er hat sich verändert. In seiner Antwort korrigiert er seine früheren Träume und deren Deutung. Stehe ich denn an Gottes statt? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten. Was ist es, was diese Geschichte vor uns ausbreitet? Es geschehen Dinge zwischen Eltern und Kindern, zwischen Geschwistern und in vielen, vielen anderen Beziehungen zwischen Menschen, die ein Verhältnis belasten können. Kleinere oder größere Dinge, kleine Steinchen oder große Brocken. Manche Dinge stehen über Jahre zwischen Menschen und warten darauf, dass Versöhnung geschieht. Hier lesen wir, dass zwischen der ersten und der zweiten Begegnung der Brüder mit Josef in Ägypten 17 Jahre vergehen. Manchmal braucht es lange, manchmal braucht es einfach lange, braucht es Geduld, braucht es Hoffnung, um mit der eigenen Schuldgeschichte oder mit dem Trauma eigener Verletzungen leben zu können. Es kann sein, dass das viel Zeit braucht. Dann braucht es aber auch das Eingeständnis der eigenen Schuld, wenn möglich und wenn es sinnvoll ist, im Angesicht der Opfer, die konkret und laut werdende Bitte um Versöhnung. Aber auch um das Aushalten einer Erwiderung, die muss ja nicht immer zugewandt ausfallen. Ohne diese Offenheit geht es in Versöhnungsprozessen nicht. Dieses Menschheitswissen liegt in Jakobs letztem Wunsch für seine Söhne. Ob der vom Vater wirklich so ausgesprochen worden war oder von den Söhnen nach Vaters Tod frei erfunden, um ihre Versöhnungsbitte gegenüber Josef auf des Vaters Autorität gründen zu können, darüber schweigt die Bibel vornehm. Man spürt der Erzählung aber ab, all dies fällt den Brüdern unendlich schwer. Nahezu stammelnd, das Hebräische ist hier lautmalerisch, lassen die Brüder ihre Bitte vortragen, zweifach variierend. Ach, trage doch das Verbrechen deiner Brüder und ihre Verfehlung. Sie suchen danach, die Last erleichtert und dadurch neue Lebensmöglichkeiten zu bekommen. Sie sehnen sich danach, dass aus diesem mit Schuld leben, bei dem Angst und Schrecken trotz vergehender Jahre kaum kleiner werden, nicht weichen, ein mit Schuld leben werden kann. Das Wort Vergebung, habe ich gelernt, kommt im Alten Testament nur an drei Stellen vor und immer wird es von Gott, niemals von Menschen gebraucht. Die meisten Bibelübersetzungen verdeutschen mit dem Wort vergeben, wenn sie es trotzdem benutzen, einen anderen hebräischen Ausdruck, nasa, das heißt tragen, tragen. Hier in unserer Szene geschieht eine Versöhnung, die, das haben wir vielleicht gehört, ohne den Zuspruch der Vergebung auskommt und trotzdem gelingt. Denn Josef begegnet seinen Brüdern voller Zeichen emotionaler Anteilnahme, mit Gesten der Entängstigung und praktischer Fürsorge. Der Erzähler fasst zusammen, wenn man ganz wortgetreu übersetzt, so brachte er sie zum Aufatmen und redete ihnen zu Herzen. Die Brüder bekommen ihre Schuld nicht vergeben in dem Sinne, in dem wir von vergeben und vergessen sprechen. Das gibt es nicht. Und doch lernen sie und erfahren, dass sie mit ihrer Schuld werden leben können. Versöhnung ist geschehen. In jedem Vater unser sprechen wir diese Bitte aus und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist eine Übersetzung, natürlich, aus dem Griechischen. Und auch hier lohnt es sich, auf das Original zu schauen. Was wir mit vergeben übersetzen, und das ist nicht falsch, heißt hier im Griechischen aphemi. Und zu dem großen Bedeutungsumfang dieses Wortes gehört auch loslassen, entlassen. Gott entlässt uns aus unserer Schuld und wir wollen andere aus ihrer Schuld uns gegenüber entlassen und sie nicht ständig und immer noch darauf behaften. Manche Menschen sind so schwer verletzt worden, dass sie einem bestimmten Menschen nicht vergeben können. Vielleicht hilft der Hinweis auf die Reihenfolge im Vaterunser. Zuerst vergibt Gott uns. Aus dieser Erfahrung können wir lernen, Mut fassen, auch selbst zu vergeben, wo andere an uns schuldig wurden. Und ja, es ist so, manchmal können wir das nicht. Dann beten und warten wir darauf, dass Gott uns das eines Tages möglich machen wird. Es liegt Freiheit darin, eine große Freiheit, anderen Menschen nicht ein Leben lang irgendetwas nachtragen zu müssen. Schon das Wort zeigt, wie anstrengend das ist. Der Künstler Andy Holden hat eine ganze Weile an seinem Felsen zu stricken gehabt. Auch wenn seine Schuldgeschichte eine andere war, er hat kein Gegenüber in einem einzelnen Menschen gehabt damals, findet sich doch in seinem Tun und Erleben viel Verbindendes mit der Weisheit der Josefsgeschichte. Versöhnung ist auch Arbeit. Sie braucht mitunter viel Zeit. Versöhnung ist notwendig und Versöhnung ist möglich. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn und Bruder. Amen. Herr, gib mir Mut zum Brückenbauen. Im evangelischen Gesangbuch, das Lied 628. Herr, gib mir Mut zum Brückenbauen. Gib mir den Mut zum ersten Schritt. Lass mich auf deine Brücken trauen und wenn ich gehe, geh du mit. Ich möchte gern dort Brücken bauen, wo alle tiefe Gräben sehen. Ich möchte hinter Zäune schauen und über hohe Mauern gehen. Ich möchte gern dort Hände reichen, wo jemand harte Fäuste ballt. Ich suche unablässig Zeichen des Friedens zwischen Jung und Alt. Herr, gib mir Mut zum Brückenbauen. Thank you. unter den Bekanntmachungen dieses Sonntages findet sich auch das Wahlergebnis von der Kirchenvorstandswahl am 13. Juni. Sie haben es vielleicht auch schon im Schaukasten gesehen oder auf unserer Homepage. Ich lese trotzdem auch hier die Namen der gewählten Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher vor. Ihre Amtszeit wird beginnen am 1. September diesen Jahres, also nach den Sommerferien. Im Gottesdienst am 5. September werden Sie hier feierlich in Ihr Amt eingeführt und auch die aus dem Amt ausscheidenden Menschen werden dann verabschiedet und bedankt. Gewählt wurden Dan Appeldorn, Johannes Damerau, Luise Doré, Renate Fröner, Friedrich Geiger, Brigitte Glock, Sonja Gotthard, Jennifer Hahn, Leonie Kallmann, Bernhard Klingspor, Carola Lauck, Marcel Schorlepp, Thomas Seckler und Corinna Stieving. Und erstmals wurden auch jugendliche Mitglieder gewählt, die zwar noch kein Stimmrecht haben, solange sie nicht 18 Jahre alt sind, aber trotzdem in allen Belangen der Gemeinde im Kirchenvorstand mitreden dürfen. Und diese beiden sind Luise Buff und Lea Spengler. Und nun ist eine Woche Zeit, falls jemand Einsprüche zu erheben hat, die sich auf das Prozedere der Wahl, mögliche Fehler im Wahlverfahren beziehen. Das Wahlprotokoll und alle Unterlagen zur Wahl liegen die nächsten 2 Wochen im Gemeindehaus zur Einsicht, im Gemeindebüro hier zur Einsicht aus. Ja, wir freuen uns sehr, dass so viele Menschen ganz unterschiedlichen Alters bereit sind und froh auch hier in unserer Gemeinde Verantwortung zu übernehmen. Das ist was ganz, ganz Schönes. Kommenden Sonntag feiert meine Kollegin Anne Ruf-Körfer Gottesdienst hier um 10 Uhr. Und Sie haben es vielleicht schon gemerkt draußen, es findet wieder Kindergottesdienst statt. Geben Sie die Einladung gerne weiter. Die Kollekte vom vergangenen Sonntag für das Flüchtlingsnetzwerk Miteinander Gonsenheim erbrachte 188,50 €. Herzlichen Dank allen. Gott segne Sie und auch die Verwendung dieses Geldes. Heute ist die Kollekte für den Evangelischen Verein für Jugendsozialarbeit in Frankfurt bestimmt. Der Lernbetrieb Die Schreinerei zum Beispiel dieses Vereins bildet jährlich 10 junge Menschen im Tischlerhandwerk aus. Im Jahre 2019 konnte ein zusätzlicher Ausbildungsplatz für eine junge Chilenin angeboten werden, die bereits in ihrem Heimatland als Kirchenmalerin arbeitete. Die Kollekte wird für die Finanzierung des letzten Ausbildungsjahres eingesetzt. Herzlichen Dank für Ihr Teilen an dieser Stelle. Das Monatsinfo für diesen Juli und August liegt aus und kann auch auf der Homepage eingesehen werden. Am Flügel und an der Orgel hörten Sie unseren Kantor Peter Paulnitz. Es lasen und sprachen Annelie Burghause im Gottesdienst und um die Technik kümmerte sich Bernhard Klingspor und Bernd Thielsch. Ganz herzlichen Dank dafür. Nun lasst uns beten, unsere Anliegen vor Gott aussprechen und dazu aufstehen. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Das lasst uns tun, indem wir füreinander und für andere beten.
Unser Gott, Menschen fühlen sich alleingelassen, haben an Lasten zu tragen, die zu schwer sind, fühlen sich überfordert durch die Ansprüche, die ihre Umgebung oder auch sie selbst an sich stellen. Schenke du ihnen Entlastung und Hilfe und Menschen, auf die sie sich stützen können.
Unser Gott, weil wir Menschen sind, werden wir schuldig. Hilf uns, angemessen damit umzugehen. Lass nicht zu, dass Schuld und Versagen, Enttäuschung und Fehler uns von Menschen trennen und unser Zusammenleben auf Dauer belasten. Schenk uns den Mut, Schritte zu tun, da, wo es sinnvoll und hilfreich ist.
Unser Gott, in Zeiten des Wahlkampfes steht vieles zur Diskussion. Oft ist es nicht einfach zu durchschauen, welche Politikerinnen und Politiker und Parteien mit welchen Zielen unser Land regieren wollen. Im Zugehen auf die Bundestagswahl im September hilft zu Wahrhaftigkeit und Klarheit in unserer politischen Kultur. und hilf zu einer gerechten Verteilung der Lasten in unserer Gesellschaft.
In der Stille lasst uns Gott sagen, was wir ihm persönlich sagen möchten. Und alles bringen wir vor Gott mit den Worten, die Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gottes Segen begleite uns alle in die neue Woche. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Ja, wer mag, singt draußen noch das Schlusslied mit.